Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Herzlich willkommen zu Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Danke für dein Ohr, sagt am Mikrofon Christine Strothmann von der Friedrich-Ebert-Stiftung, heute aus Kiel. Der Mai war ein aufregender Monat, auch hier in Norddeutschland. Wir haben 75 Jahre Grundgesetz und unsere Demokratie gefeiert und außerdem noch etwas ganz anderes, was Sie und Ihr, liebe Hörerinnen, vielleicht nicht unmittelbar mit Demokratie verbindet. Den Fußball. Am 11. Mai war klar, Holstein Kiel ist erstmalig in die erste Bundesliga aufgestiegen. Über beide Gründe zu feiern und über die Binse, dass sich im Stadion immer auch der Querschnitt der Gesellschaft trifft, spreche ich heute mit Yvonne Laik. Herzlich willkommen, Yvonne.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Yvonne ist die stellvertretende Leiterin des AWO-Fan-Projektes in Kiel, hat Soziologie studiert und ist zertifizierte Antigewalt- und Sozialtrainerin. Ich freue mich also auf unser Gespräch über Fußball und Demokratie. Ja, Yvonne, erstmal Glückwunsch zum Aufstieg. Was meinst du, bedeutet das denn konkret für eure Arbeit?
Erstmal konkret ändert sich, glaube ich, gar nicht so viel, da sich die Finanzierung auch nicht ändert von der ersten zur zweiten Liga oder von der zweiten zur ersten jetzt in unserem Fall. Aber es ist natürlich schon verrückt, wenn man bedenkt, als ich angefangen habe, da gab es das Fanprojekt gerade ein paar Monate. Da war Holstein noch relativ frisch in der dritten Liga und da haben wir teilweise 20 bis 50 Leute auswärts begleitet. Weil also auf den Sonntag nach Wackerburghausen bei Österreich, das musst du schon wollen. Und dagegen jetzt neulich mit Tausenden ins Olympiastadion, da zwickst du dich schon zwischendurch mal. Und dementsprechend wird unsere Zielgruppe zahlenmäßig einfach nochmal mehr werden jetzt. Und da müssen wir selber uns im Sommer erstmal ein bisschen sondieren, welche Angebote wir in welcher Form weitermachen.
Okay, herzlichen Dank. Wir sind gespannt, wie es bei euch weitergeht. Dann möchte ich das Ganze auch direkt nochmal auf die Metaebene heben. Ich habe es ja gesagt, wir wollen über Fußball und Demokratie sprechen. Ist denn Fußball nicht sowieso unpolitisch so als Sport?
Ja, da könnte ich jetzt ganz oben ins Regal greifen und sagen, was ist schon Politik? Also ich habe im Studium irgendwann mal gelernt, Politik ist erstmal nichts anderes als alle Tätigkeiten und Fragestellungen, die das Gemeinwesen regeln. Und dementsprechend sage ich, und das sagen viele andere Leute auch, dass sowas wie Fußball, der tausende Arbeitsplätze, Reiseverkehr, Wirtschaftskraft in Städten, alles Mögliche umfasst, der kann überhaupt nicht unpolitisch sein. Also wenn eine Kurve einen Banner hochhält, das steigende Ticketpreise anprangert, engagieren die sich politisch. Und wenn sich Vereinsbosse mit Regierungsverantwortlichen treffen und auf einmal darf wieder Bundesliga gespielt werden, mitten in einer Pandemie, wo sonst nicht zwei Leute auf einer Bank sitzen durften, dann ist das politisch, dann ist das Lobbyarbeit. Und ich glaube, viele klammern sich auch so ein bisschen fest an diesem Gänsefüßchen unpolitischen Fußball, weil es eben für viele Leute Freizeit ist und bitte nicht so kompliziert werden soll. Dabei ist Politik ja nichts Schlimmes. Also es ist doch schön, irgendwo mitbestimmen zu können, sich einzubringen, in Gruppen zusammenzufinden, Dinge zu verhandeln. Und ich würde mich tatsächlich freuen, wenn Leute aufhören würden, dem Fußball so eine krampfhafte Unschuld oder Abgekoppeltheit von allen anderen komplexen gesellschaftlichen Themen zu unterstellen.
Verstehe. Und ich glaube, daran arbeitet ihr ja auch ein Stück weit. In welcher Form bringt denn euer Fanprojekt jetzt vielleicht ganz konkret Demokratieförderung und Fußball zusammen?
Also ganz konkret würde ich mal zwei Beispiele nennen. Wir bieten so oft es geht U18-Fahrten zu Auswärtsspielen an und kombinieren das mit einem Besuch zum Beispiel in einer KZ-Gedenkstätte, jetzt zuletzt im Stasi-Gefängnis oder einfach historischen Plätzen. Das ist für mich ganz klassische Demokratieförderung in der Jugendarbeit, weil es eben nicht nur darum geht zu sagen, jetzt guckt mal alle, wie schlimm das ist, na, zum Glück lang, lang ist her, sondern den Bogen zu spannen zu, all das gibt es in einer Demokratie nicht und die ist nicht vom Himmel gefallen oder Demokratie wird von alleine für immer da sein, sondern wir müssen uns halt dafür entscheiden, dass wir die behalten wollen und da müssen wir auch was dafür tun und uns darf das nicht egal sein, weil es manchmal kompliziert ist. Und das zweite Beispiel wäre für mich ganz aktuell die Interessengemeinschaft Holsteinstadion. Das ist ein Verein, der sich aus der Fanszene heraus gegründet hat und den wir unterstützen, der sich im Hinblick auf den geplanten Stadionneubau gegründet hat. Und ja, die machen Umfragen auf allen Tribünen. Was braucht für dich ein Stadion? Mit dem Ziel, alle abzubilden. Vom Ultra bis zur gehbeeinträchtigten Person bis zum Gehörlosen, um für die Fans eine Stimme sein zu können. Die treffen sich mit Stadtoffiziellen, mit allen demokratischen Parteien und so weiter. Und das ist für uns natürlich ein absolutes Sahnestück an demokratischer Basisarbeit. Und es macht sehr viel Spaß zu sehen, was sich da entwickelt und wie Leute Bock haben, sich auch einzubringen.
Yvonne, ich habe ja vorhin auch also ein bisschen diese Binse benutzt. Fußball, das ist so, das im Stadion sieht man den Querschnitt der Gesellschaft. Manchmal sagt man ja auch, das ist ein Spiegel der Gesellschaft. Siehst du das auch so?
Also früher habe ich diese Phrase auch benutzt und mittlerweile muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich, geht so. Also ein Spiegel würde ja bedeuten, dass ich dort alles genauso wiederfinde, wie ich es auch auf der Straße, im Supermarkt, sonst wo wiederfinde. Und das sehe ich ja nicht, wenn ich denke an Frauen, an Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter. Und zum anderen, glaube ich, ist der Anspruch daran tatsächlich auch schwierig zu erfüllen, weil das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, es gibt die eine Gesellschaft. Und ich glaube, du wirst kein Hobby, keine Szene, keinen Verein finden, wo sich alle Teile der Gesellschaft wiederfinden.
Mhm. Wollen wir noch mal kurz, wir reden über Demokratie, aber natürlich reden wir auch viel über Demokratie in Gefahr. Was ist denn so aus deiner Sicht, was sind die größten Gefahren für demokratisches Verhalten im Stadion und ringsum?
Da kann sich der Fußball, glaube ich, in die übergeordnete öffentliche Debatte einreihen. Da könntest du mich jetzt auch fragen, was ist die größte Gefahr für Demokratie beim Boxen oder in Jugendtreffs? Da muss ich immer antworten, der Rechtsruck. Das ist ein Thema, was uns alle beschäftigen muss. So viel auch nochmal zum unpolitischen Fußball. Wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass der Präsident von Holstein Kiel als Redner bei der großen Demokratiekundgebung in Kiel nach dieser Remigrationsenthüllung aufgetreten ist. Und das ist einfach maximal wichtig, dass wir da alle gemeinsam Haltung und Interesse zeigen. Speziell auf den Fußball bezogen würde ich sagen, ist natürlich die Kommerzialisierung ein großes Thema. Das heißt, in dem Moment, wo ein Verein auf der Teilhabe von Mitgliedern basiert und das korreliert mit kapitalistischen Interessen eines Wirtschaftsunternehmens, da wird es natürlich hakelig mit der Basisdemokratie.
Dann lass uns da noch kurz drauf eingehen, wie gehen denn Kapitalismus und Basisdemokratie zusammen? Hakelig, ja. Hast du gesagt?
Gute Frage. Auf die Gefahren, dass ich mich jetzt unbeliebt mache, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Hand in Hand gehen kann. Also wir hatten dazu neulich erst eine Lesung mit Christoph Ruf, der ist Sportjournalist und Autor und der hat sein aktuelles Buch geschrieben, genau darüber, wie sich nach Corona dieses finanzielle Höher, Schneller, Weiter im Männer-Profifußball eigentlich entwickelt hat. Und Spoiler, es geht wieder höher, schneller, weiter. Ein konkretes Beispiel, was viele Fans beschäftigt, wäre die Aufweichung der 50+1-Regel. Also wem das nicht sagt, das bedeutet ganz grob, dass 50% plus 1 der Stimmanteile beim sogenannten Mutterverein bleiben müssen und nicht bei Investoren liegen dürfen. Und da gab es bei Holstein übrigens auch wieder ein schönes Beispiel für demokratisches Engagement neulich erst. Da hatten wir mit, ich glaube, 4000 Leuten die größte Mitgliederversammlung der Vereinsgeschichte. Und da wurde unter anderem das für Holstein nochmal in der Abstimmung, in der Satzung ausdrücklich betont. Und das ist in ganz Fußball-Deutschland immer wieder ein Thema. Da beißen sich eben oft, ich komme jetzt auch wieder zum Anfang der Frage, die Wunschvorstellungen von einigen Fans und Verbänden. Also oft wird verbandsseitig sowas gesagt wie, wenn wir das und das Geld nicht nehmen, die anderen Ligen machen das auch, dann ist der deutsche Fußball irgendwann international nicht mehr konkurrenzfähig und das kann ja keiner wollen. Und dann gibt es eben aktive Fans, die sagen, doch, wir möchten nicht jede Mitbestimmung aus der Hand geben, wir möchten, dass das Herz der Vereine die Mitglieder sind und wenn das bedeutet, dass wir nicht perspektivisch Champions League Finale gegen Real Madrid spielen, dann ist das okay, weil das ist nicht unser Fußball. Und die Eintrittskarte dafür können wir uns sowieso nicht leisten. Also wir haben, glaube ich, ein irgendwie romantisches Bild von Zusammenhalt, von Teilhabe, von Nahbarkeit versus Wirtschaftsunternehmen, die eben kein Interesse daran haben, nicht wirtschaftlich erfolgreicher zu werden. Das meine ich auch gar nicht negativ. Das liegt in der Natur des Kapitalismus. Das kann man bewerten, wie man möchte. Und natürlich gibt es auch Fans, die sagen, also ich möchte sehr wohl mehr als alles sehen, wie mein Verein die Champions League gewinnt. Und das ist auch total nachvollziehbar. Man wäre ja nicht Fan, wenn man nicht auch Erfolge feiern möchte mit dem eigenen Verein. Und da weiß ich aber eben nicht, ob man dieses Dilemma überhaupt auflösen kann, wenn diese Geldspirale immer höher gedreht wird.
Okay, das ist ja schon mal ein spannender Einstieg gewesen in Demokratie und Fußball als Oberthema. Jetzt werden wir mal ein bisschen fixer und lernen dich noch als Person ein bisschen besser kennen. Wir spielen unser bekanntes Spiel, Friedrich fragt. Manche sagen auch Tee oder Kaffee. Ich stelle dir also einfach 8 Fragen, die du bitte ohne großes Nachdenken und ohne Erklärung beantwortest.
Ich versuche es ohne große Erklärung. Nicht meine größte Stärke.
Liebe Yvonne, gehst du lieber wandern oder lieber schwimmen?
Wandern.
Was findest du besser, erste oder zweite Bundesliga?
Oh, das ist gemein. Ich muss sagen, erste.
Bist du lieber auf dem Balkon oder im Garten?
Im Garten.
Und bist du lieber an der Förde oder am Fjord?
An der Förde.
Liest du Krimis oder Sachbücher?
Sachbücher.
Stadionwurst oder Austern?
Veggie-Stadionwurst.
Füße hoch oder Fußballschuhe an?
Füße hoch.
Fahrrad oder Bus?
Fahrrad.
Wunderbar, herzlichen Dank. Jetzt haben wir einen ganz kleinen Einblick in deine Welt bekommen. Und ich möchte noch ein bisschen mit dir auch über die konkrete Arbeit, die du machst, sprechen. Vielleicht fangen wir nochmal ganz basic an. Die, die es schon kennen, die hören jetzt halt weg. Warum braucht es denn eigentlich Fanprojekte?
Fanprojekte sind neben den Fanbeauftragten der Vereine eine von 2 Säulen, auf denen die Fanarbeit in Deutschland aufgebaut ist. Und es braucht uns, weil wir zum einen Jugendarbeit im Stadion, in der Kurve machen, was an Spieltagen vielerorts einfach de facto nichts anderes ist als der größte Jugendtreff der Stadt. Und weil viele Konflikte oft dadurch entstehen, dass es Frust gibt, dass Leute sich nicht verstanden fühlen und Fußballfans in den Medien oft eher auftauchen, wenn was Negatives passiert ist und nicht, wenn sie Vereine gründen, Spenden sammeln oder Corona-Hilfen organisieren und wir eine kritisch-parteiische Lobby sind für eine Lebenswelt, die eben komplexer ist, als das vielleicht im ersten Moment den Anschein macht.
Okay. Und ihr seid ja auch nur eines von vielen Fanprojekten. Ist das sowas wie ein deutschlandweites Netzwerk oder wie stellen wir uns das vor?
Ja, also es gibt deutschlandweit bummelig 70 Standorte, die immer eine Trägerin, einen Träger haben, einen sozialen. Bei uns ist das die AWO. Die AWO hat sogar deutschlandweit die meisten Fanprojekte in einer Hand. Ich glaube 12, 14. Und ansonsten sind wir noch organisiert in der Bundesarbeitsgemeinschaft aller Fanprojekte, wo wir auch regelmäßig im Austausch sind.
Mhm. Das heißt ja, du arbeitest bei der AWO für ihr Fanprojekt. Warum trägt die AWO das?
Wenn ein neues Fanprojekt entsteht, dann kommen erstmal Stadt, Land und DFL oder DFB zusammen und sagen zu, dass sie das finanzieren. Und dann gibt's eine Trägerin oder einen Träger. In unserem Fall hat sich die AWO beworben und den Zuschlag gekriegt, ganz banal. Und wir fühlen uns aber sehr, sehr wohl bei der AWO Kiel, weil eben die Grundwerte Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gerechtigkeit, das sind natürlich genau die Dinge, die wir auch vermitteln wollen und wofür wir stehen. Klingt jetzt ein bisschen wie so ein Werbetext, aber es ist ja nun mal wirklich so.
Ja, also finde ich natürlich sympathisch. Unser Slogan ist frei, gerecht und solidarisch. Euer Ziel, habe ich gesehen auf eurer Website, ist ja eine gewaltfreie, tolerante und bunte Fankultur. Was tut ihr dafür?
Wir stärken demokratische Strukturen innerhalb der Fanszene. Also ein Beispiel habe ich ja vorhin schon erzählt, die Interessengemeinschaft Holsteinstadion. Wir machen Bildungs- und Jugendarbeit mit unseren U18-Touren, mit unseren Lesungen und Veranstaltungen rund um Fußballkultur, Fankultur. Wir haben eine eigene Betriebssportmannschaft mit Leuten aus der Fanszene, wo es natürlich viel um Fairplay-Bewegung, aber auch Emotionsregulation geht. Ich habe noch eine Frauengruppe, die sich trifft und die Frauen und Mädchen in der Kurve miteinander vernetzen möchte und Sichtbarkeit schaffen. Und ja, wir haben noch einige Bereiche mehr, aber es fällt mir jetzt gerade gar nicht alles ein, aber die Richtung ist, glaube ich, klar.
Wow, das ist ja eine Menge. Wie sieht denn dein typischer Arbeitstag aus?
So einen typischen Arbeitstag gibt's eigentlich kaum, deswegen kann ich den Job, glaube ich, auch so lange machen. Aber es gibt zum Beispiel regelmäßige Öffnungszeiten unserer Räume, da können Fans dann hinkommen und daddeln oder zusammen kochen, alles Mögliche machen, im Grunde wie in Jugendtreffs auch. Aber unser gemeinsamer Nenner ist eben nicht Stadtteil XY, sondern Holstein. Da bieten wir auch Einzelgespräche an und beraten dann im Rahmen unserer Möglichkeiten selbst oder helfen eben bei der Suche nach Fachberatung. Ich bin, was du auch schon erzählt hattest, noch Anti-Gewalt- und Sozialtrainerin und darf eben nochmal eine andere Art von Gesprächen führen bei Bedarf. Ja, ansonsten gibt es natürlich die Spieltage. Da gehen wir morgens zum Fantreffpunkt in der Stadt und haben dann vorm Stadion noch einen Container. Da bieten wir gemeinsame Öffnungszeiten an mit der Fanbetreuung vom Verein und jemandem aus der Fanszene. Dann gibt es vor Spielen immer ein Kurvengespräch, wo alle Sicherheitsorgane und VereinsvertreterInnen von Heim und Gast zusammenkommen. Und da sind wir im Grunde einfach vor Ort und sprechen mit Leuten oder im Ausnahmefall, wenn es irgendwo Stress gibt, werden wir da auch hinzugerufen, um die Kommunikation zu unterstützen.
Yvonne, du hast gesagt, du bist schon so lange dabei. Wann und wie bist du denn zum Fanprojekt gekommen?
Also ich komme eigentlich gar nicht vom Fußball, was auch kein Kriterium sein muss, wie ich finde. Wenn man sich für Menschen interessiert, kann man sich in alles reinfühlen und reindenken. Ich habe Soziologie und Deutsch studiert und hatte mein großes Praktikum schon eher im sozialwissenschaftlichen Bereich gemacht, damals im pädagogischen Zentrum im Jugendstrafvollzug. Und dann habe ich nach dem Studium tatsächlich in unserer Lokalzeitung einen Artikel gelesen darüber, dass das Fanprojekt Kiel jetzt seit ein paar Monaten existiert und was die so machen. Und dann habe ich da angerufen und wollte ein Praktikum machen. Und dann bin ich irgendwie nie wieder gegangen, weil das alles gepasst hat. Und das ist jetzt auch schon 10 Jahre her.
Nie wieder gegangen. Das klingt doch schön. Du hast ja vorhin schon, deinen typischen Arbeitstag gibt's nicht. Das haben wir rausgehört. Du hast ja auch schon ein bisschen was erzählt. Demokratiearbeit ist natürlich auch immer Antirassismus, ist natürlich besonders in Deutschland immer auch Erinnerungsarbeit. Gibt's so ein Projekt, für das du besonders brennst auf der Strecke?
Also wir machen zum einen jedes Jahr rund um den 27.01., also rund um den Holocaust-Gedenktag, immer Aktionen, auch oft gemeinsam mit der Fanszene, sowas wie Stolpersteinputzen oder so. Ja, ich glaube, das Eindrücklichste war, wir haben quasi direkt vor Corona, Anfang 2020, eine Fahrt nach Israel gemacht mit Fans und haben da auch Fanbegegnungen hergestellt. Das hat alle auf jeden Fall nachhaltig bewegt.
Mhm. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, was du tust, und du hast auch schon darüber gesprochen, mit wem ihr arbeitet, aber vielleicht nochmal so ein bisschen konkreter. Wer ist eure Zielgruppe, mit welchen Gruppen, Personen arbeitet ihr und warum eigentlich?
Es gibt das nationale Konzept Sport und Sicherheit der Innenministerkonferenz, und da ist unsere Zielgruppe festgeschrieben mit 12 bis 27. Also nicht Person, sondern das Alter. Und in der Praxis werden Fans naturgemäß irgendwann auch 28, 29, 30. Und dann hören wir ja nicht auf, miteinander zu sprechen und zu arbeiten. Deswegen ist das so in Zahlen immer ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich eigentlich mit jeder Art von aktiven Fangruppe oder auch Fan natürlich eher mit Fokus auf jüngeren Leuten.
Mhm, verstehe. Und ich hatte auch nachgelesen, ihr macht ja auch so Konfliktberatung und ihr seid ja auch, ihr versteht euch ja auch als die Lobby der Fans, das hast du ja schon gesagt. Welche Rolle spielt ihr denn zum Beispiel in Konflikten, sagen wir mal jetzt, wenn es tatsächlich hart auf hart kommt, mit der Polizei, mit der Staatsanwaltschaft? Was ist da eure Rolle und Motivation?
Unsere Rolle, würde ich sagen, ist Vermittlung und Kommunikation. Also wir sind kein Teil des Sicherheitsapparats oder der Strafverfolgung oder so. weil unsere Arbeit ist pädagogische Prävention und basiert eben auch auf Vertrauen und auf Beziehungsarbeit. Und wenn man das erfolgreich macht, dann ist man eben gleichzeitig kein Teil der Ermittlungsarbeit und dafür gibt's andere Jobs. Und wir glauben, dass diese Arbeitsteilung sinnvoll ist. Es gibt übrigens auch eine bundesweite Arbeitsgruppe, die sich mit viel Mühe und juristischen Gutachten und dafür einsetzt, dass FanprojektlerInnen ein Zeugnisverweigerungsrecht bekommen. Das ist auch ein sehr spannendes Thema und auch nicht immer ganz einfach.
Mhm. Herzlichen Dank. Das klingt tatsächlich, als hättet ihr mit sehr vielen, sehr unterschiedlichen Menschen zu tun und auch Institutionen in eurer Vermittlerinnenrolle. Wir hatten ja vorhin aber auch schon mal drüber gesprochen, ob Fußball demokratisch ist. Und jetzt würde ich gerne mit dir noch so ein bisschen darüber sprechen, auch ein bisschen Zukunftsmusik vielleicht. Wie kann denn Fußball demokratischer noch werden? Was erwartet denn ihr hier im Fanprojekt, also du und deine Kollegin, auch vom Aufstieg jetzt in die erste Bundesliga für eine Veränderung? Also was zum Beispiel die Führungskultur im Verein, aber auch die Fankultur angeht?
Puh, das müssen wir, glaube ich, wirklich einfach gucken. Also wir merken natürlich, dass es zahlenmäßig rasant ansteigt. Die Strukturen werden größer. Der Block 501, also das Dach, was sich die aktiven Fans selbst gegeben haben, wird immer professioneller, was natürlich für die Zusammenarbeit immer cool ist, weil man einfach mehr Dinge gemeinsam organisieren kann. Über die Vereinsführung kann ich da wirklich nichts sagen. Also man muss ja sagen, dass sie in den letzten 12 Jahren ein gutes Konzept gehabt haben müssen, dass man sukzessive von der Regionalliga in die erste Bundesliga aufsteigt. Und von daher hoffe ich einfach mal, dass das Konzept jetzt nicht am Ende ist und wir wieder nach unten durchgereicht werden, wie das ja leider anderen Vereinen wie Bielefeld oder so ergangen ist.
Du hast vorhin gesagt, auch die Fans professionalisieren sich natürlich ein Stück weit, Strukturen werden größer, es gibt einfach mehr Menschen, die auch doch mitarbeiten können. Und natürlich ist es aber auch in der Vereinsstruktur dann so. Wie können denn die Fans, also wie gut dringen Fans bei professionellen Vereinsstrukturen durch? Wie stark werden sie noch gehört und wie könnte sich das eventuell auch verbessern?
Ich glaube, wir haben dafür in Kiel eigentlich eine ganz gute Basis, wenn man sich das Engagement und die steigenden Mitgliederzahlen anguckt, mit Leuten, die auch wirklich was mitgestalten wollen. Aber ja, da kommen wir wieder zum Thema von vorhin. Also je mehr Leute und gleichzeitig mehr Geld, um das es geht und eine Fallhöhe, die du eben in der Regionalliga so nicht hattest, wird es natürlich auch schwieriger, Sachen demokratisch zu entscheiden. Aber ich bin guter Hoffnung, dass wir einen gesunden Mittelweg finden in Kiel.
Sehr schön, da sind wir drauf gespannt. Ich habe noch eine Frage und zwar, du hattest vorhin ja auch gesagt, ihr arbeitet mit so vielen verschiedenen Leuten zusammen und auch Gruppen und auch Institutionen. Gibt es in eurer Zusammenarbeit rote Linien und wenn ja, natürlich welche oder sollte es vielleicht welche geben?
Also auf institutioneller Ebene haben wir schon mal das Glück, dass die AWO eine Unvereinbarkeitsklausel zum Thema AfD hat. Das heißt, da müssen wir schon mal nicht rumdiskutieren. Das geht ja leider manchen Einrichtungen, wenn die rein in kommunaler Hand sind und die AfD ist da in irgendwelchen Vertretungen und Ausschüssen. Die würden gerne eine rote Linie ziehen und dürfen es quasi vom Arbeitgeber nicht. Und in der praktischen Arbeit jetzt in Bezug auf Menschenfeindlichkeit oder auf Gewalt oder auf alles, was eben in unserer Wertvorstellung nicht geht, würde ich sagen, also wenn man mal jemandem begegnet, kriegt man ja schon oft ein Gefühl dafür, wer irgendwo inhaltlich mal falsch abgebogen ist und nur den Weg alleine nicht zurückfindet oder wer eben strukturell dahinter steht und das wirklich auch verbreiten möchte. Und also mein persönlicher Ansatz ist, bei der einen Person lohnt sich die Empathie und die Zeit und bei der anderen Person können wir halt nur versuchen, die Resilienz und die Strukturen im Umfeld zu stärken, damit einfach die Bühne möglichst klein wird. Das ist zum Glück auch die Ausnahme, da wir grundsätzlich ein positives Menschenbild vertreten und jedem Menschen Fehler und Irrwege und zweite Chancen und im Zweifel einen, guten Kern zugestehen. Aber natürlich ist das ein Thema, was überall immer mehr wird und mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und ja, manche Menschen sicherlich, ich sag mal, unsere Arbeit nicht so schätzen und das ist okay, solange es nicht die Mehrheit ist.
Mhm. Dann hast du uns schon viel erzählt, mit wem man nicht gut zusammenarbeiten kann und wo es vielleicht dann auch aufhört. Eine positive Botschaft vielleicht noch aus deiner Arbeit heraus. Wie wird denn aus deiner Sicht Fußball noch inklusiver, vielfältiger und demokratischer?
Ich glaube, mit Fanprojekten und mit Fans, die sich sichtbar machen und die sich engagieren und die für andere da sind, und mit Vereins- und Verbandsführungen, denen das wirklich auch ein Anliegen ist, auch an den Spieltagen ohne Aktionsmotto. Also es geht strukturell nur von unten und von oben, glaube ich. Ja, was ich auch gern noch sagen möchte, unser Gespräch ist ja auch jetzt eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Also ich habe mich jetzt irgendwie sehr kritisch geäußert über Kapitalismus und über gewisse andere Dinge, die im Fußball nicht gut laufen. Und das tue ich ja gerade in einem Podcast in meiner Arbeitszeit, die anteilig vom Fußball bezahlt wird. Das ist ja eigentlich ein sehr hoher demokratischer Wert, dass ich eben jetzt keine Angst haben muss, dass morgen Frankfurt anruft und sagt, bei euch geht jetzt der Rotstift über die Bewilligung.
Also Kritik ist erlaubt und erwünscht, solange sie sachlich bleibt.
Ja, ich hoffe.
Sehr schön. Dann haben wir jetzt schon sehr viel erfahren über Demokratie und Fußball von dir und natürlich vor allem über Fanprojekte und über Holstein Kiel. Dann meine letzte Frage für diese Folge, und aus gegebenem Anlass hast du im Grunde genommen zwei Fragen. Wir bitten immer unseren Gast am Ende der Folge um seine oder ihre Flaschenpost an die Zukunft, und ich möchte dich heute fragen, in 10 Jahren, erstens, was glaubst du, in welcher Liga Holstein Kiel spielen wird, oder vielleicht auch, was wünschst du dir? Und zweitens, was glaubst du, wie demokratisch wird Fußball in Deutschland in 10 Jahren aufgestellt sein?
Also du hast mir ja gesagt, ich darf Wunschkonzert spielen, und deswegen sage ich, dass die erste Herrenmannschaft von Holstein sowie die erste Damenmannschaft von Holstein in der ersten Bundesliga spielen wird und wir noch 3 weitere Kolleginnen haben, damit wir das überhaupt alles wuppen können. Und zu der anderen Frage, ja, ich glaube, Demokratie wird harte Arbeit bleiben, ob im Fußball oder irgendwo anders. Und wir haben aber Bock und wir machen weiter.
Ganz herzlichen Dank. Damit sind wir dann am Ende der 79. Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und danke dir, liebe Yvonne.
Ich sag auch vielen Dank, und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Wunderbar, das freut mich. Wir sprachen heute mit Yvonne Leik, der stellvertretenden Leiterin des Fanprojekts der AWO in Kiel, über Demokratie und Fußball und natürlich über Holstein Kiel. Tschüss und bis zur nächsten Folge, sagt Christine Strothmann von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Macht es gut und bleibt bitte politisch.
Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.